Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Grund zum Feiern hatten die Menschen in Gaza lange nicht mehr. Jetzt aber nach 2 Jahren Elend endlich ein Moment der Hoffnung, ein Moment der Freude. Palästinenserinnen und Palästinenser springen durch die Straßen, jubeln, singen. Da ist Erleichterung, Hoffnung, die Waffen könnten endlich ruhen. Denn gestern, Donnerstag, der 9. Oktober, 2 Jahre und 2 Tage nach Beginn des Gazakrieges, haben Israel und die Hamas das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Sie haben sich geeinigt über die erste Phase des Friedensplans. Richard, ist das der Anfang vom Ende des Krieges?
Das ist für den Augenblick der Anfang vom Ende des Krieges. Es ist aber noch ein sehr, sehr weiter Weg zu einem Frieden, wenn überhaupt. Und dieser Krieg könnte aber jederzeit wieder beginnen, wenn bei den weiteren Verhandlungen es vielleicht doch nicht zu einer Einigung käme.
Nach 2 Jahren Krieg könnte der Albtraum in Gaza endlich enden. Doch die Arbeit hat erst begonnen, erklärt Nahost-Experte Richard C. Schneider. Ich bin Nadine Landert. Noch vor wenigen Wochen schien die Situation in Gaza auswegslos. Kein Ende des Krieges in Sicht. Im Gegenteil, neue Großoffensive in Gaza statt. Dann kam Ende September Donald Trump mit seinem Friedensplan. Und nach nur wenigen Tagen Verhandlungen jetzt dieser Durchbruch. Richard, wieso ging das denn jetzt gefühlt doch so schnell?
Also zunächst einmal, weil Donald Trump massiven Druck auf Israel, auf die arabischen Staaten, auf die Hamas, auf eigentlich alle ausgeübt hat und gesagt hat, so jetzt reicht's. Und da sehen wir wieder mal, welche Macht das Weiße Haus hat, wenn es sie denn wirklich anwenden will. Es kommen aber andere Aspekte mit dazu, die ganz wichtig sind, nämlich dass die Kriegssituation in Gaza für die Hamas immer schwieriger und immer katastrophaler wurde. Das heißt, dass die Hamas auch wirklich dermaßen geschwächt war, dass sie jetzt auch zu Zugeständnissen bereit waren, zu denen sie vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr noch nicht bereit war. Und der dritte, wirklich auch sehr wichtige Punkt ist, dass nach diesem völlig unmöglichen, unsäglichen Angriff der Israelis auf die Hamas-Granden in Katar, also in einem Land, mit dem man sich nicht im Krieg befand, im Gegenteil, man benutzte Katar ja auch als Mediator für die Verhandlungen, dass dieser Angriff die arabische Welt vereinte, sie plötzlich mit einer Stimme sprach, aber sie gleichzeitig auch merkte, dass die Lage komplett aus dem Ruder zu laufen droht, und zwar für die gesamte Region. Und so konnte Donald Trump das einfangen und dieses Momentum, was eigentlich eine Katastrophe war, nutzen, um dadurch eine geeinte Front zu haben, eine geeinte sunnitisch-arabische Front, die jetzt der Hamas sagt, so und jetzt ist genug, so geht's nicht mehr weiter.
Und deshalb ist es jetzt am Donnerstagmittag dazu gekommen, dass Israel und die Hamas diese erste Vereinbarung unterzeichnet haben. Wir zeichnen das Gespräch Donnerstag um 4 Uhr auf. Gegen Abend kommt das israelische Kabinett zusammen. Die stimmen über den Deal ab. Dann ist eben der erste Deal in Kraft. Der heißt, israelische Geiseln kommen frei, palästinensische Gefangene auch. Die Waffen sollen ruhen und die israelische Armee zieht sich ein Stück zurück. Könnte denn da jetzt noch etwas schiefgehen?
Naja, sagen wir mal so, im Nahen Osten kann immer jeden Moment alles schiefgehen. Aber ich glaube es in diesem Fall wirklich nicht, weil alle Seiten ein maximales Interesse haben, dass das jetzt funktioniert. Und das würde, glaube ich, auch Donald Trump nicht zulassen. Mhm. Die Israelis haben für sich einen relativ guten Waffenstillstand ausgehandelt, denn die Forderung der Hamas, die sie immer und immer wieder gestellt hat, nämlich, dass die Geiseln, die israelischen Geiseln erst freikommen, wenn Israel sich gleichzeitig komplett aus Gaza zurückzieht, das ist fallen gelassen worden. Mhm. Israel wird jetzt sich zwar etwas zurückziehen, aber nach wie vor 53% des Gazastreifens besetzt halten. Und das ist natürlich insofern für Israel auch ein wichtiger Aspekt gewesen, um zu sagen, wenn jetzt irgendwas dann doch nicht funktioniert, stehen wir bereit und können weiter kämpfen.
Also es ist schon primär für Israel und Benjamin Netanyahu ein Erfolg, weil jetzt auch eben das gesagt, die Hamas hat zugestimmt, weil enormer Druck auch von den arabischen Staaten, und sie haben ja eigentlich ihr Pfand, also die Geiseln sozusagen aus der Hand gegeben.
Ja, das haben sie, und das zeigt einfach, in was für einer Situation sie sind und wie viel Druck auf sie ausgeübt wurde. Allerdings hat natürlich auch die Hamas Erfolge zu verzeichnen, weil es werden 250 palästinensische Gefangene freigelassen, die lebenslänglich bekommen hatten. Neben diesen 250 sollen ja noch tausende andere Palästinenser freikommen, die Israel jetzt im Laufe dieses Krieges festgenommen hat. Da kann also auch die Hamas der eigenen Bevölkerung zeigen, wir erreichen auch etwas. Mhm. Und sie haben bislang noch keine Waffen abgegeben. Und sie werden jetzt den Teil des Gazastreifens, den Israel freigibt, den werden sie jetzt gleich wieder besetzen. Das heißt, sie werden gleich dort sofort wieder versuchen, die Ordnungsmacht zu sein. Also sie können auch einen Erfolg für sich verbuchen.
Und damit wären wir eigentlich schon bei der zweiten Phase des Friedensplans. Also die sieht ganz klar vor, dass die Hamas alle ihre Waffen abgibt. Die Hamas hat bislang nicht angedeutet, dass sie dazu bereit ist. Und im Gegenteil, dass die Hamas sich jetzt eigentlich wieder ausweiten wird. Ist das zu erwarten?
Das ist zu befürchten. Denn wie soll das gehen mit dem Abgeben der Waffen? Es gab zwar jetzt in den letzten Tagen dann so Diskussionen, dass die Hamas möglicherweise bereit wäre, Offensivwaffen abzugeben. Aber was ist eine Offensivwaffe? Sie sind nicht bereit, beispielsweise ihre Kalaschnikows abzugeben. Mhm. Aber der Überfall am 7. Oktober hat zu großen Teilen mit Kalaschnikows stattgefunden. Also ist das jetzt eine Offensiv- oder eine Defensivwaffe? Und dann kommt ja noch etwas dazu. Die Hamas ist eine islamistische Terrororganisation, die den ewigen Kampf gegen Israel und die Vernichtung Israels als ihr ideologisches Hauptziel hat. Das heißt, die Waffen abzugeben, würde quasi bedeuten, ich höre auf zu sein, was ich bin. Das wird wahnsinnig kompliziert sein, wie man das erreichen will, wie man das erzielen will. Dann ist die nächste Frage, wer soll das durchführen? Die israelische Armee oder irgendjemand anders? Ein arabischer Staat, eine arabische Armee, die Amerikaner? Kein Mensch weiß das im Augenblick. Mhm. Und last but not least, wie will man denn überprüfen, ob sie wirklich alles abgeben? Also da gibt es noch ganz, ganz viele Probleme und der Teufel steckt wieder mal im Detail.
Mhm. Und gleichzeitig sieht der Friedensplan ja vor, dass es eben sicher nicht die israelische Armee ist, sondern dass diese eigentlich sich ganz zurückziehen soll aus dem Gazastreifen.
Das ist das langfristige Ziel. Sie wollen dann nur noch einen gewissen Perimeter von einem knappen Kilometer an den Grenzen weiter besetzt halten, um sozusagen die Kibbuzim und Dörfer, die am 7. Oktober angegriffen und überfallen wurden, besser schützen zu können. Aber bis dahin ist es noch ein sehr, sehr langer Weg.
Wir sind gleich zurück.
Sie wünschen sich Komfort und Sicherheit einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Probieren Sie es digital auf truewealth.ch mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter.
Was würdest du denn sagen, ist ein realistisches Szenario, wenn du sagst oder wenn du davon ausgehst, dass die Entwaffnung der Hamas eigentlich keine Option ist?
Naja, ich glaube, was passieren wird, wenn jetzt erst einmal die Waffen schweigen und wenn die Geiseln frei sind, ist, dass beide Seiten versuchen werden, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen. Hm. Einerseits, weil sie versuchen, so Zeit zu gewinnen, aber andererseits, weil wirklich die Dinge, um die es jetzt dann geht, wahnsinnig komplex, ganz, ganz schwierig sind. Und da wird es enorm darauf ankommen, dass die Staaten, die in diesem Prozess mit verwickelt sind und mit involviert sind, dass die ihren Druck aufrechterhalten und vor allem auch, dass sie Garantien abgeben, dass sie sich einbringen, dass sie Verantwortung übernehmen.
Also was könnte das konkret heißen, Verantwortung übernehmen, sich einbringen?
Verantwortung übernehmen heißt nur zum Beispiel erst einmal, dass man eben auch möglicherweise mit arabischen Soldaten und als eine internationale Schutztruppe nach Gaza geht, um dort für Ordnung zu sorgen. Es soll ja so einen internationalen Technokratenregierung geben, die Tony Blair, der frühere britische Premier, anführen soll oder verwalten soll. Auch das ist alles noch sehr vage. Aber es würde wirklich bedeuten, dass die arabischen Staaten auch wirklich sich einbringen, militärisch, wirtschaftlich. Es geht auch um den Wiederaufbau von Gaza. Aber auch, es geht auch um die komplette Kontrolle dessen, was die Hamas macht. Auch da muss es Vereinbarungen geben, die dann wirklich halten und wo sich dann Israel auf der einen Seite darauf verlassen kann und dann eben aber auch die Palästinenser in Gaza sich darauf verlassen können.
Das angedeutet, dass da von beiden Seiten auf Zeit gespielt werden könnte. Also wenn wir nach Israel schauen, da ist das Hauptziel, also eben die Geiseln zu befreien, ja damit erfüllt. Gleichzeitig hat Benjamin Netanyahu immer gesagt, das Ziel sei auch, die Hamas ganz zu vernichten. Also wie groß ist da überhaupt noch die Motivation in diesen Verhandlungen, sich kompromissbereit zu zeigen und sich auch wirklich aus Gaza zurückzuziehen?
Also zunächst einmal gibt es ja hier zwei Aspekte von israelischer Seite, die sicher beeinflussen werden, wie das alles weitergeht. Das erste ist, Netanyahu will nächstes Jahr die Wahlen gewinnen und will an der Macht bleiben. Das heißt, dementsprechend wird er taktisch vorgehen. Was aber dann auch bedeutet, dass er Donald Trump sehr entgegenkommen muss. Trump ist eigentlich der einzige treue, zuverlässige Verbündete, den Israel hat. Und wir haben ja gesehen, wenn Trump auf den Tisch haut, dass Netanyahu dann jetzt schon mehrfach reagiert und sofort gehorcht hat. Netanyahu wird jetzt lavieren müssen zwischen den Forderungen von Trump, aber auch den Forderungen seiner extrem rechten Koalitionspartner Itamar Ben-Gvir und Smotrich, die jetzt natürlich darüber reden, aus der Regierung auszusteigen.
Weil sie eben für keine Kompromisse bereit sind.
Genau.
Und keinen Rückzug aus Gaza.
Genau. Sie sind nicht für Kompromisse bereit. Sie wollen, dass die Hamas weiter bekämpft und vernichtet wird. Sie wollen ganz Gaza erobern. Sie wollen auch sogar wieder jüdische Siedlungen dort bauen. Und die Möglichkeit, dass die aus der Regierung aussteigen, ist groß. Und dann wäre die Regierung gescheitert und dann käme es zu vorgezogenen Neuwahlen.
Aber eben das gesagt, Netanyahu braucht Trump und gleichzeitig ist ja der außenpolitische Druck weltweit enorm und die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung, nach der Anerkennung von Palästina so laut wie nie. Könnte das auch ein Momentum sein?
Nein, muss man klipp und klar sagen, nein. Es wird so schnell keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Das hat viele Gründe. Erstens ist niemand bereit, diesen Schritt zu gehen. Die Israelis sind nach dem 7. Oktober komplett traumatisiert und werden im Moment nicht einmal im Ansatz bereit sein, auch nur ein Millimeter Land zurückzugeben, auch wenn sie prinzipiell wissen, dass man irgendwann eine Lösung finden muss, wo es endlich mal zu einem Frieden kommen kann. Aber das ist, glaube ich, jetzt in noch weitere Ferne gerückt als schon zuvor. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch ganz viele offene Fragen auf der palästinensischen Seite. Also erstens einmal, wer wird Gaza regieren irgendwann einmal? Man redet immer von der palästinensischen Autonomiebehörde, die im Westjordanland sitzt, mit Präsident Abbas, der schon seit über 20 Jahren an der Macht ist, weil er alle Wahlen immer abgesagt hat, weil er Angst hatte, dass die Hamas die Wahlen gewinnen könnte. Er wird auch von der eigenen Bevölkerung abgelehnt. Die palästinensische Autonomiebehörde ist korrupt. Das heißt, nicht nur von israelischer Seite gibt es da keinen Willen im Augenblick und kein Vertrauen für eine Zwei-Staaten-Lösung, sondern auf der palästinensischen Seite ist im Augenblick nirgendwo eine Führung zu sehen, mit der man, wenn man es denn möchte, wirklich seriös arbeiten und verhandeln könnte.
Und das alles, das klingt ja dann nicht danach, als sei das tatsächlich heute der Anfang vom Ende des Krieges.
Ich glaube, es kann der Anfang vom Ende des Krieges sein. Denn ich glaube, selbst wenn anschließend bei den Verhandlungen es nicht schnell weitergeht, ich glaube, dass dann, wenn mal die Waffen schweigen, das Momentum dann erst einmal verschwindet, dass man ganz schnell wieder zu den Waffen greift. Da müsste dann schon etwas passieren. Ich sage jetzt ein Terrorattentat oder sonst irgendwas, dass das dann wieder auslösen könnte. Ich glaube, dass alle Seiten im Moment das Interesse haben, diesen Krieg erst einmal zu beenden. Für Israel kommt einfach auch dazu, das Land ist ausgelaugt, die Menschen haben keine Kraft mehr, es ist wirtschaftlich eine riesige Belastung. Also auch Israel hat letztendlich, die Vernünftigen in Israel schon haben das ja schon lange gesagt, dass dieser Krieg eigentlich keinen wirklichen Sinn mehr macht, spätestens seit einem Jahr. Und dass man eigentlich endlich mal aufhören muss, weil man hat die meisten Ziele ja erreicht.
Das heißt aber dann einfach, es folgen Monate, jahrelange Verhandlungen über diese vielen Details aus der zweiten Phase des Plans.
Naja, das ist zu erwarten. Und ich meine, wenn man so wie ich jetzt schon seit 30, 40 Jahren diese Region beobachtet und immer wieder solche Verhandlungen gesehen hat, dann war das immer das Gleiche. Sie zogen sich in die Länge, man kam nicht weiter, man stritt sich und irgendwann ist dann wieder alles gescheitert und dann ging halt der ewige Kreislauf von Anschlägen und Gegenschlägen wieder los und dann kam wieder der nächste Krieg. Also diese Gefahr besteht, das muss man einfach sehen, das ist klar.
Und ein Ende des Krieges, jetzt einmal positiv formuliert, bedeutet dann ja auch noch lange keinen Frieden.
Nein, aber im Nahen Osten ist man schon sehr, sehr weit und hat sehr viel erreicht, wenn man sagen kann, wir haben im Moment keinen Krieg. Das ist schon mal eine ganze Menge. Und man muss ja auch an die Menschen in Gaza denken, die überhaupt gar unter katastrophalsten Bedingungen da existieren. Für die ist jeder Tag, der jetzt nicht bombardiert wird, ein Segen. Und so können jetzt auch Hilfslieferungen, das ist ja verabredet worden, endlich wieder in großen Mengen reinkommen. Krankenhäuser können wieder hergestellt werden. Also man kann für die Menschen nun wirklich wieder sorgen. Und sie können einfach nachts sich wieder hinlegen zum Schlafen mit ihren Kindern und müssen keine Angst haben, dass Bomben fallen. Also das alleine, ein solches Ende des Krieges, auch wenn es noch keinen Frieden bedeutet, ist für die Menschen on the ground schon eine riesige Erleichterung und extrem wichtig.
Richard, vielen Dank.
Ich danke auch.
Und das war unser Akzent zur aktuellen Entwicklung rund um den Friedensplan für Gaza. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.